Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Am Alfred-Wegener-Institut im Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung arbeitet Guido Große in der Sektion Permafrostforschung und betreibt Permafrostforschung. Hallo, Herr Große.
Hallo. Wegen dieser Permafrostforschung, ich vermute jedenfalls deswegen, waren Sie 5 Jahre in Alaska.
Es waren sogar 7 Jahre.
7 Jahre?
7 Jahre.
Ach Gottchen.
Das verflixte 7 Jahre hat dann dazu geführt, dass wir wieder zurück nach Deutschland gegangen sind. Ich habe mich sozusagen nach meinem Studium, nach meiner Doktorarbeit, um einen Postdoc gekümmert und wollte gerne in meinem Fachbereich bleiben. Das war damals schon Permafrostforschung und bin dann an die Universität Alaska gegangen für den Postdoc. Das war ursprünglich für 2 Jahre geplant und aus den 2 Jahren sind schnell mehrere Jahre geworden.
Ist es schwierig, einfach mal so nach Alaska an eine Uni zu gehen, um da zu arbeiten?
So schwierig ist das gar nicht. Das Gute war natürlich, dass wir in der Umbruchsphase sozusagen waren. Also meine Frau ist mit, auch mitgekommen. Also ich habe die Doktorarbeit beendet. Das heißt, das ist sowieso eine Phase, wo man sich umschaut. Mhm. Wo geht man hin? Was macht man? Und dann bewirbt man sich natürlich überall. Und in dem Fall habe ich mich halt auch konkret in Nordamerika umgeschaut, in Kanada und in Alaska, weil das eben natürlich die Regionen sind, wo viel Permafrost vorkommt und wo man eben auch in der Richtung sehr viel an Unis arbeiten kann. Und genau da bin ich dann eben auf die Uni Fairbanks gestoßen und habe mich dort dann beworben auf einen Postdoc. Und das hat funktioniert. Ich bin dann dorthin gegangen mit meiner Frau und wir haben dann dort nach knapp einem halben Jahr ich habe einen weiteren Vertrag bekommen für eine Erweiterung dieses Postdocs. Habe dann dort erste Projekte eingewoben, bin also sehr schnell in diese Wissenschaftscommunity dort reingewachsen.
Ja.
Und über diese eigenen Projekte habe ich dann auch eine Fakultätsstelle bekommen und das hat sich dann immer so weiter ergeben, das ist immer weiter gewachsen, das Netzwerk ist gewachsen und bin dann am Ende über 7 Jahre dort geblieben.
Das ist USA, ne? Alaska.
Das ist USA,
genau. Kriegt man dann einfach so eine Green Card? Also wenn die Uni sagt, der darf bei uns arbeiten?
In dem Fall ist das noch keine Green Card,
ja.
Sondern das ist ein Visum, ein Arbeitsvisum. Mhm. Am Anfang ist das sogenanntes J-Visa. Also für den wissenschaftlichen Austausch und nach einer gewissen Zeit muss man das in ein anderes Visa sozusagen übergehen lassen, das ist ein H-Visum, letztendlich ein Arbeitsvisum und erst nach bestimmten Jahren, ich glaube nach 7 oder 8 Jahren, müsste das dann in eine Green Card münden.
Sind die nett zu einem, wenn man so als Wissenschaftler aus dem Ausland kommt?
Die sind sehr nett zu einem, ja.
Also ich meine jetzt die Behörden, ne? Nicht die Uni. Also das ist die Uni,
ja, auch die Behörden, durchaus, ja. Also man wird da sehr mit offenen Armen empfangen auch, ja, als Wissenschaftler.
Wie viel Koffer haben Sie mitgehabt, als Sie rübergefahren sind? Oder rechnet man das in Containern? Ich weiß es gar nicht.
In dem Fall sind es Koffer gewesen, ja. 2 Koffer. Wenig. Sehr, echt? Sehr wenig, ja.
Und als Sie zurückgekommen sind?
Da war es ein Container.
Da war es ein Container. Außer das, was ich aus dem Fernsehen kenne, also an Serien und Filmen, kenne ich nichts von Alaska. Wie ist das da? Ist das mit irgendwas hier in Deutschland vergleichbar? Berlin im Winter?
Mit wenig, ja. Es ist in Deutschland vergleichbar. Es ist wirklich sehr, sehr eigenständig. Es ist auch eigentlich nicht mit dem Rest der USA vergleichbar. Also selbst da ist es noch etwas sehr anderes. Wird auch immer noch als the Last Frontier bezeichnet und ist damit noch so ein Stück wilder Westen eigentlich in Nordamerika. Und das ist auch das, was, glaube ich, Alaska für viele Leute attraktiv macht, auch für viele Touristen und aber auch für viele Wissenschaftler, die jetzt im Geobereich arbeiten zum Beispiel oder im Polarforschungsbereich. Das ist natürlich sehr nah an der Arktis dran. Alaska ist auch bekannt für die wilde Natur,
ja.
Vulkane, Erdbeben, Permafrost, Gletscher. Das ist also ein Paradies für Geowissenschaftler. Es ist sehr dünn besiedelt.
Es gibt wie viele Leute wohnen denn da in Fairbanks?
In Fairbanks selbst sind es etwa 50.000 mit dem größeren Einzugsgebiet, vielleicht 100.000 Leute. Und das ist sozusagen der zentrale Hub in Zentral-Alaska. Es gibt also keine weitere größere Stadt dort. Im Süden dann Anchorage und Juneau. Das sind die 2 großen Städte. Und Fairbanks ist aber sozusagen das Tor zum Busch, zum alaskanischen Busch. Und dementsprechend hat es eigentlich noch mehr diesen Frontierstatus als diese anderen alaskanischen Städte, die zum Teil, also gerade Anchorage, auch sehr europäisch wirken.
Jetzt zum Forschen ist klar, da ist das toll. Was macht man da in seiner Freizeit? Also 50.000 Einwohner, da gibt es ja jetzt nicht an jeder dritten Ecke einen Italiener, wo man mal hingehen kann, oder?
Das ist richtig, ja. Also es, vom kulturellen Angebot ist es sicherlich limitiert.
Ja.
Also das ist auch nichts, womit man nach Fairbanks geht und dann hofft, große kulturelle Erlebnisse zu haben. Aber man hat halt die Natur direkt vor der Haustür. Und die Natur ist so groß und weit einfach. Und das ist natürlich sehr, sehr reizvoll. Dadurch, dass die Community auch so klein ist, das Klima ist natürlich auch sehr harsch, schweißt das die Community auch sehr gut zusammen. Das heißt also, die langen, dunklen, kalten Winter spielen da natürlich eine große Rolle. Da wird viel gemeinsam unternommen. Da wird Musik gemacht, da wird viel gefeiert auch in den Wintern. Wird viel Wintersport betrieben. Das ist einfach sehr reizvoll, ja. Und die Leute sind sehr, sehr freundlich und offen.
So amerikanisch freundlich oder freundlich? Also sagen wir amerikanisch freundlich oder kanadisch freundlich?
Eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also es ist natürlich, ja, Amerikaner sind häufig bekannt für, oder wird hier in Deutschland zumindest gesagt, eine oberflächliche Freundlichkeit. Aber den Eindruck hatten wir dort nicht. Sondern das ist sehr, sehr herzlich. Also viele Leute dort sind eigentlich im gleichen Boot wie man selbst, wenn man zum ersten Mal nach Alaska kommt. Die sind alle selber irgendwann nach Alaska gekommen, sehr häufig. Es gibt nur wenig, die dort wirklich schon immer leben. Und die haben alle diese Einlebephase gehabt auch. Und die wissen, wie man sich fühlt. Die wissen, was man braucht. Und die haben auch ein ernstes Interesse an einem. Das ist sehr ein gutes Gefühl.
Wie fühlt man sich denn, wenn man zum ersten Mal nach Alaska kommt und da bleiben muss oder will?
Es gibt mehr oder weniger ein Sprichwort auch in Alaska, dass Leute nach 2 Jahren mehr oder weniger entscheiden, ob sie für immer bleiben oder für immer verschwinden.
Also wenn man nach zwei Jahren sozusagen
das noch da ist, dann bleibt man für immer?
Genau, dann bleibt man für immer oder zumindest sehr, sehr lange. Wären Sie gerne da geblieben?
Das ist eine gute Frage. Also wir vermissen es sehr, sagen wir so. Wir haben uns ja bewusst entschieden, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Aber wir vermissen Alaska sehr. Also es ist eine lange Zeit gewesen, die wir dort geblieben sind. Und in dieser langen Zeit hat man natürlich auch Verknüpfung mit Freunden, mit Kollegen, die sehr intensiv geworden sind in diesen vielen Jahren. Und das möchten wir auch nicht missen, einfach. Und wir haben auch jetzt immer noch diese Beziehung zu Leuten dort in Alaska. Ich selber bin wissenschaftlich auch noch in Alaska involviert, in verschiedenste Projekte mit verschiedenen Kollegen. Das heißt, ich bin also selbst noch im Jahr 1 bis 2 Mal in Alaska unterwegs, habe also diese ständige Verbindung immer noch. Und unsere Kinder sind dort aufgewachsen. Ja. Und unser zweiter Sohn ist dort geboren auch. Er ist also quasi Alaskaner.
Was war so der größte Kulturschock, als Sie zurückgekommen sind?
Der größte Kulturschock war sicherlich die vielen Menschen hier in Deutschland. Die dichte Besiedlung. Ich meine, das kannten wir natürlich von vorher. Wir haben auch vorher in Potsdam gewohnt, sind quasi wieder zurück nach Potsdam gekommen. Aber dadurch, dass wir 7 Jahre so lange im alaskanischen Busch gelebt haben, mehr oder weniger, entwöhnt man sich ein wenig, sage ich mal, von dieser Art von Zivilisation. Das war, glaube ich, ja, eine sehr große Umstellung, die man vielleicht auch nicht so erwartet hätte unbedingt, die aber vielleicht auch andere Leute betroffen hätte, die jetzt nicht unbedingt nach Alaska gegangen sind, sondern eher in eine Kleinstadt gezogen sind und dann wieder zurück in eine Großstadt gezogen sind. Also das ist, glaube ich, ein ähnliches Prinzip.
Wenn Sie sagen, im Busch gewohnt, wie weit war Ihr nächster Nachbar entfernt?
Wir haben nicht direkt in der Stadt gewohnt, sondern meistens am Stadtrand oder leicht außerhalb. Das ist in Fairbanks sehr, sehr weit verbreitet, dass die Leute eben nicht Downtown Fairbanks leben. Downtown Fairbanks ist nicht besonders schön. Eine typische amerikanische Kleinstadt
mit also Boxstores und Zweckbauten,
so, mehr oder weniger. Sehr kalt. Aber außerhalb gibt es natürlich wunderschöne Gegenden, wo Leute ihre Häuser bauen in den Hügeln. Und dort haben wir dann auch gewohnt. Und wir waren sozusagen von Wald umgeben, mehr oder weniger. Haben Nachbarn gehabt, die man zwar gesehen hat, aber man hat ein sehr großes Grundstück in der Regel und viel, viel Freiraum.
Ist das Leben da oben teuer? Ich könnte mir vorstellen, weil ja, da wächst ja auch nichts. Also da muss ja alles hingeschafft werden auch, oder?
Genau. Aber ich habe jetzt, also wir haben nicht den Eindruck gehabt, dass es wesentlich teurer war als Deutschland. In vielen Bereichen, also man verdient auch mehr Geld. Es gibt sozusagen eine Art Zulage, das
muss man sagen,
die Buschzulage, so könnte man es bezeichnen.
Sie sagten vorhin, die Leute, die da schon leben, die wüssten, was Neuankömmlinge nicht nur fühlen, sondern auch bräuchten. Was brauchen denn Neuankömmlinge? Warme Schuhe.
Warme Schuhe, ja. Es gibt viele Sachen, die man erst so nach und nach erfährt natürlich. einige, die auch erst auf den ersten Blick absurd wirken. Also wenn man den ersten Winter erlebt, merkt man dann viele, viele Sachen, mit denen man hier in Deutschland natürlich nie was zu tun haben wird. Temperaturen minus 40 Grad, minus 50 Grad erfährt man natürlich hier nicht.
Minus 50 Grad.
Und weiß dann natürlich auch nicht, wie man sich verhält bei solchen Temperaturen.
Ja, wie verhält man sich denn da? Drin bleiben, Heizung an?
Genau. Ja, ab bestimmten Temperaturen, ab minus 35, schläft das Leben quasi ein außerhalb. Ja. Das heißt, man verlagert alles nach innen, man minimiert sozusagen Autofahrten, Einkäufe und so weiter.
Springt das Auto dann überhaupt noch an?
Das ist auch ein großes Problem, was man dann so nach und nach erfährt. Die meisten Autos haben Heizung, wo die Ölpfanne und der Motorblock vorgeheizt werden. Da gibt es elektrische Kabel sozusagen, die in eine Steckdose sozusagen am Haus in der Regel außen eingesteckt werden und die heizen dann über Nacht die Autos auf, sodass sie morgens eben durchaus anspringen. Wenn man das sozusagen nicht macht, ab minus 25 Grad, minus 30 Grad haben die meisten Autos Probleme anzuspringen, tatsächlich, ja.
Aber bei minus 30 Grad oder meinetwegen auf minus 25, da kann man dann noch vor die Tür gehen? Ich stelle mir das entsetzlich kalt vor.
Da kann man durchaus noch vor die Tür gehen. Die Kälte in Fairbanks oder in Zentralalaska ist auch ein wenig anders als eine Kälte von, sage ich mal, minus 10, minus 15 Grad hier in Deutschland, wo wir viel Wind gewöhnt sind. Das gibt es dort in Zentralalaska eher selten. Das heißt, es ist meistens windstill. Und dementsprechend wirkt die Kälte auch anders. Also dieser Windchill-Effekt fehlt einfach.
Die gefühlte Temperatur ist höher.
Die gefühlte Temperatur ist immer noch minus 25, aber es ist eben nicht durch den Wind, der dazukommen würde, minus 35, minus 45.
Ja. Ist es dann den ganzen Winter dunkel?
Es wird sehr dunkel im Winter. Also Fairbanks ist auch auf einer relativ hohen nördlichen Breite, noch unter dem Polarkreis allerdings. Das heißt also im späten Winter, im Dezember, Januar, haben wir dann mittags sozusagen wenige Stunden Tageslicht. Da geht dann die Sonne gegen 11 Uhr vormittags auf, kriecht knapp über dem Horizont entlang und verschwindet dann gegen 3 Uhr, 4 Uhr wieder unter dem Horizont. Das heißt also, man hat ein paar Stunden Tageslicht, das ist so ein bisschen dämmerig auch. Und das sind sozusagen die zwei dunkelsten Monate, Dezember, Januar.
Da rennen dann vermutlich auch alle raus, oder? Um ein bisschen Licht abzukriegen. Oder nehmen die stattdessen Tabletten, die Leute?
Da gibt es verschiedene Strategien, glaube ich, ja. Also sicherlich wird dann viel gemacht auch, tagsüber, in den wenigen Stunden, was möglich ist. Dann gibt es sogenannte Happy Lights, die viele Leute zu Hause haben oder im Büro stehen haben. Das heißt also, das sind Lichtquellen, die in dem vollen Wellenlängenbereich agieren, wo dann Vitamin D auch produziert wird in der Haut. Die Milch hat einen Vitamin-D-Zusatz. Und Leute machen natürlich viel Indoor-Sport zum Beispiel und viele andere Aktivitäten. Ich habe vorhin die Musik schon angesprochen, es gibt wahnsinnig viele Bands in Fairbanks zum Beispiel, so eine Kleinstadt, wo dann viel eben im langen, dunklen Winter zusammengesessen wird und gemeinsam unternommen wird.
Ich habe mal versucht, in Nordnorwegen frischen Koriander zu bekommen. Das war so ungefähr, ich weiß gar nicht, so 100 Kilometer vom Nordkap entfernt. Ich musste 200 Kilometer in eine Richtung fahren, um den zu bekommen. Gibt es in Alaska auch Dinge, die es einfach nicht gibt, weil das zu selten nachgefragt wird, wie eben frischer Koriander?
Habe ich eigentlich nicht den Eindruck gehabt. Also die Supermärkte sind super ausgestattet. Also Mangelerscheinungen hatten wir nicht. Wir hatten keine Skorbut. Genau, also wir haben keine bewussten Mängel gesehen. Also sicherlich, also Gemüse, Obst ist teurer in Fairbanks auch, weil es eben über Landweg oder über Luftweg herangeschafft werden muss. Gelegentlich gab es Ausfälle in diesem Bereich, ganz einfach, weil im Süden von Alaska sehr viele Vulkane aktiv sind. Und wenn dort ein Vulkanausbruch stattfindet, kann es passieren, dass die Flugrouten zum Beispiel gestrichen werden. Und dann kann es sein, dass bestimmte Sachen halt vom Nachschub abgeschnitten sind. Also Fairbanks wird dann zum Teil abgeschnitten und ist dann für mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen sozusagen auf sich gestellt, autark.
Ist Alaska was, wo man Urlaub machen will?
Auf jeden Fall. Also kann ich nur sehr empfehlen und es machen auch sehr viele Leute Urlaub in Alaska.
Wo
besonders viele Deutsche, interessanterweise.
Ach was?
Ja, es gibt auch einen Direktflug von Frankfurt nach Fairbanks zum Beispiel und von Frankfurt nach Anchorage, direkt über den Pol, und das nutzen viele, viele Deutsche Urlauber.
Was würde ich da machen, wenn ich da Urlaub mache?
Ich glaube, viele Leute sind natürlich draußen in der Natur unterwegs. Es gibt sehr viele Leute, die mit diesen RVs, also diesen Campern sozusagen auf den Straßen zwischen Fairbanks und Anchorage oder auf der Kenai-Halbinsel dann im Süden fahren und sich die Gletscher anschauen, sich die Vulkane anschauen. Das Wildlife ist sozusagen eine wichtige Komponente. Bären kann man dort sehen, Wölfe, Elche.
Ich habe gerade so ein Holländer in Wohnwagenbild im Kopf. Sind die beliebt, die Camper?
Die sind ja. Sie sind sehr häufig.
Eben.
Das kann ich jetzt gar nicht gut einschätzen, also ob sie beliebt sind oder unbeliebt sind. Ich denke, sie werden gern aufgenommen als Urlauber und man geht sehr gut mit Touristen um dort. Sie sind eine gute Einnahmequelle für die Industrie dort, die Tourismusindustrie. Und dessen sind sich die Leute bewusst. Also das ist eine wichtige Komponente in Alaska einfach. Das gehört dazu.
Gibt es da noch andere Industrien? Also wird in Alaska irgendwas produziert oder?
Ja, es gibt noch andere Industrien. Es ist relativ einseitig in Alaska natürlich. Also die geowissenschaftlichen Industrien sind natürlich sehr groß. Sprich, also die Kohlenwasserstoffe, Erdöl, Erdgas spielt eine sehr große Rolle für Alaska. Das ist auch die Haupteinnahmequelle eigentlich für den Staat Alaska. Es gibt dort große Vorkommen auf dem Alaska North Slope, also in dem nördlichen Bereich des Staates. Das ist eines der größten Ölfelder der USA auch. Das schon seit weit über 30 Jahren mittlerweile sozusagen ausgebaut wird und ausgebeutet wird. Es gibt viele Bergbaufirmen, die nach verschiedensten Mineralien oder Erzen prospektieren und die dann auch abbauen. Unter anderem auch Gold. Mhm. Dafür ist Alaska ja auch schon seit weit über 100 Jahren bekannt.
Stimmt, das gibt's immer noch. Yukon, Klondike und so, das ist ja alles Alaska gewesen. Ne?
Ja. Ja. Also dieser Goldrausch hat eigentlich natürlich in Alaska auch angefangen.
Wenn ich da Urlaub machen wollte, wie lange müsste ich da mindestens hin? Ist ja jetzt nicht so wie, wenn du nach Berlin kommst, da reichen 14 Tage, dann hast du alles gesehen.
Unter 3 Wochen ist, glaube ich, nicht ratsam. Also man merkt auch ganz schnell, wie groß die Entfernungen sind in Alaska. Ja. Wenn man dort einfach mit so einem Camper von Fairbanks nach Anchorage fährt, dann ist man natürlich auch sehr, sehr lange unterwegs.
Ist der Sprit wenigstens billig?
Der Sprit ist billig, okay. Ja. Viele Leute paddeln dann auch oder machen Touren mit Wasserflugzeugen, zum Beispiel diesen Bushplanes. Mhm. Da kommt man dann auch schnell überall hin im ganzen Staat. Und es gibt auch in jedem kleinen Dörfchen gibt's Landebahnen für Kleinflugzeuge. Das ist also eine Art Taxi dann auch. Mhm. Was für Touristen natürlich auch ziemlich spannend ist. Also man kommt dann schnell wirklich in die Wildnis. Ja.
Aber wahrscheinlich ist es teuer, ne? Ist ein teurer Urlaub dann, weil Sie sagten ja, die Lebenshaltungskosten da sind höher als.
Genau, also das ist sicherlich ein teurer Urlaub. Deswegen ist das wahrscheinlich auch häufig, ich sag mal, ein Lebenstraum für viele, für viele Touristen.
Das heißt, es sind alles Rentner, die von der Lebensversicherung.
Es sind sehr viele ältere Leute, die sich das dann durchaus leisten können, genau. Es ist ein teurer Urlaub, keine Frage. Ja.
Kommen wir zu Ihrer Forschung. Ja. Und zwar in der nächsten Ausgabe des Resonators. Bis hierhin, danke für die Aufmerksamkeit.